Es wird heute ein bisschen ein besonderer Gottesdienst, es ist ein Gemeinschaftsgottesdienst, im Sinne, dass Lieder heute auch gewünscht werden können. Es werden verschiedene Brüder aus der Gemeinde etwas weitergeben, eine Botschaft aus Gottes Wort weitergeben, und wir werden auch eine Gebetsgemeinschaft halten. Der ganze Morgen steht unter dem Thema Treue. Wir werden einiges über Gottes Treue gegenüber uns Menschen hören, sein Wesen der Treue, aber auch über den Anspruch Gottes an unsere Treue. Gott möchte, dass wir treu sind, ihm gegenüber und gegenüber auch unseren Nächsten.
Ich lese 1. Mose 3, 21 bis 24. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wenn wir an die Treue Gottes denken, fällt uns wohl kaum 1. Mose 3 als erstes ein. Und doch zeigt uns Gott seine Treue zu seiner Schöpfung von Anfang an. Wir kennen alle den Sündenfall. Die Schlange, die die Frau verführte, die Frucht gegessen hat, ihrem Mann davon gegeben hat. Und als Gott dann im Garten Eden wandelte und die Menschen gerufen hat, haben sie sich zuerst versteckt, weil sie durch die Frucht erkannt haben, dass sie nackt waren. Später zeigten sie sich und haben indirekt schon zugegeben, in 1. Mose 3, 10, sagte der Mensch: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Was hat Gott dann getan? Gott fragte den Menschen, wer das gesagt hat, dass sie nackt seien, oder ob sie vom Baum gegessen haben, von der Frucht, wo Gott geboten hat, davon nichts zu essen. Gott machte nicht zuerst Vorwürfe, sondern er fragte. Ich bin mir sicher, Gott wusste ganz genau, was der Mensch getan hat, und doch hat er ihm nichts direkt vorgeworfen, sondern fragte zuerst nach. Nun, wir wissen, der Mann schob die Schultern auf die Frau auf die Schlange. Und dann gab es von Gott sozusagen die ersten Konsequenzen. Zum Beispiel die Schlange soll kriechen und Staub fressen, die Frau soll große Mühe haben in der Schwangerschaft und der Erdboden soll verflucht sein, auf dem der Mann ackert. Gott hat noch mehr dazu gesagt. Doch was dann kommt, ist unfassbar. Gott macht Kleider aus Fell für Adam und Eva und bekleidet sich. Stellt euch Adam und Eva vor. Sie haben einen gewaltigen Fehler begangen und sich am Gebot Gottes versündigt. Und Gott opfert ein Tier, damit sie Kleidung haben. Das ist das erste Sichtbare, was die Menschen vor Gott am eigenen Leib erfahren nach dem Sündenfall, nach dem, was sie getan haben. Natürlich hat Gott bereits, sagen wir mal, einige Konsequenzen ausgesprochen, womit ihr zukünftiges Leben außerhalb des Garten Edens schwerer sein wird. Das erleben sie aber erst nach dem Garten Eden. Danach schickt Gott die Menschen aus dem Garten. Was hätten wir an Gottes Stelle getan? Wenn zwei Menschen ein Gebot von uns überschritten hätte, wo Gott auch sagte, wenn sie das tun, werden sie sterben, so sprach die Frau zu der Schlange. Die Weltgeschichte zeigt uns, dass Könige und Herrscher mit solchen Menschen getan hätten, wahrscheinlich direkt hingerichtet, weil sie haben ein Gebot des Königs missachtet. Oder ausgeschlossen aus der Gesellschaft und sich selbst überlassen. Qualvoll, ohne was zu essen, zu trinken, weggeschickt. Oder noch Schlimmeres. nicht Gott, nicht der barmherzige, treue Gott. Gott hätte das absolute Recht gehabt, diesen Menschen sofort auszulöschen und eine neue Schöpfung zu schaffen, zum Beispiel. Oder hätte die Menschen sich selbst überlassen können, sagen können, gut, ich werde neue Welt, neue Schöpfung neue Schöpfung erschaffen, die besser ist, die gehorsamer ist. Doch was macht Gott? Natürlich, aus dem Garten Eden ausgeschlossen zu werden, ist nicht schön. Und doch kleidet er aus Treue zu seiner Schöpfung Adam und Eva, bevor er sie wegschickt und tötet dafür ein Tier im Garten Eden. Er machte ihnen eine Art Geschenk, bevor er sie aus dem Garten schickte. Ein Geschenk, mit dem sie ja, was anfangen konnten, was ihnen geholfen hat für den Neustart, sage ich jetzt mal. Und auch als er sie wegschickte, überließ er sie nicht ihrem Schicksal, damit sie völlig überfordert in der Welt irgendwann zugrunde gehen. Gott schenkte auch Tiere, denn Abel wurde ein Schafhirte. Er macht es auch möglich, dass der Acker gepflanzt wurde, wenn auch mit Mühe. Er schenkte Regen, Natur und so weiter. Er schaute trotzdem zu seiner Schöpfung. Er hat sie nicht abgestoßen, fallen gelassen, nicht aufgegeben. Trotz diesem gewaltigen Fehler war er immer noch treu zu seiner Schöpfung, zu seiner menschlichen Schöpfung. Gott hätte genauso recht gehabt. Jetzt sind die Menschen draußen, jetzt überlasse ich sie erstmal sich selber, ich habe ihnen gegeben, was sie gebraucht haben, ich melde mich, ich zeige mich später irgendwann, vielleicht, wenn sein geliebter Sohn spätestens geboren würde. Oder er wartete einige Generationen, beachtet sie nicht, schaut nicht auf sie, kümmert sich nicht um sie, aber nicht unser heiliger, treuer Gott. Schon bei den ersten Kindern spricht Gott zu Kain in 1. Mose 4,9 und zeigt es damit, seine Anwesenheit, dass er es mitbekommen hat, dass er da ist. Er ist treu seiner Schöpfung, seiner menschlichen Schöpfung. Wisst ihr, Geschwister, wenn Gott nicht so treu wäre, hätte er nicht seinen geliebten Sohn opfern müssen für unsere Sünden. Er müsste nicht mit ansehen, wie sich seine Kinder Gottes benehmen und miteinander umgehen, oder das allgemein seine Schöpfung. Gott blieb treu an der Seite der Menschen und begleitete sie weiterhin. Und das wird Gott bis ans Ende der Welt auch machen. Er ist treu an unserer Seite und bleibt das auch. Gottes Treue ist seit dem ersten Menschen, Adam und Eva, gleich geblieben und wird es auch bleiben bis ans Ende dieser Welt. Nun frage ich mich, wo kann ich Gott immer wieder meine Treue zurückgeben, auf irgendeine Art und Weise? Wo sind meine Möglichkeiten? Das müssen wir uns alle selber beantworten. Wann stehen wir treu zu Gott? Wann entscheiden wir uns für was Weltliches? Gehen wir evangelisieren? Gehen wir einen Fußball spielen? Oder sonst so etwas? Gottes Treue ist seit dem ersten Menschen gleich geblieben und wird es auch bleiben bis zum Ende dieser Welt. Diese Gewissheit haben wir und darauf dürfen wir vertrauen und bauen, denn Gott ist treu.
Danke für die Worte. Und wir werden anschließend noch mehr hören. Wir haben gehört, Gott ist treu. Wir werden anschließend noch mehr darüber hören, was auch Gott von uns fordert. Dann darf ich Friedhelm nach vorne bitten.
Im Herbst 1968 gab ein junger Christ in Prag einem anderen jungen Tschechen namens Jan Palach Zeugnis. Jan zeigte aufrichtiges Interesse, worauf der Christ ihm versprach, ein neues Testament vorbeizubringen. Er war voller guter Absichten, ließ aber Wochen verstreichen, bevor er das Neue Testament überhaupt besorgte. Dann schob er es immer wieder auf, es vorbeizubringen. Am 16. Januar 1969 stand Jan Palach auf dem Wenzelsplatz, übergoss sich mit Benzin und verbrannte sich. Er hat es nicht mehr erlebt, das ihm versprochene Neue Testament auch nur zu sehen. Zweite Begebenheit. Eine Frau aus der Gemeinde hatte regelmäßig Putzdienst übernommen. Als sie die Gemeinde verließ, stellte man nach kurzer Zeit fest, dass sich im Eingangsbereich vermehrt Schmutz ansammelte. Da bemerkte jemand, dass diese Frau eben auch jeweils unter der Matte geputzt hatte. Die Gedanken heute möchte ich mit Treue im Kleinen überschreiben. Ja, lasst uns gemeinsam einige Beispiele aus dem Wort Gottes herauslesen, wo Gott über Treue spricht. Wer eine Bibel dabei hat, ja, der möchte gern diese Stellen mit mir nachlesen. Und wer möchte, kann auch dahinter noch eine Bibel vom Gestell nehmen. Als erstes 1. Korinther 4, 1 und 2. Ich habe die Übersetzung der Schlachterbibel genommen. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Als nächste Stelle Sprüche 12, 22, der zweite Teil. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Dann gehen wir zu Psalm 12, 2. Hilf, Herr, denn der Getreue ist dahin. Die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. In Nehemia 7, 2, das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, wird Hanania als treu bezeichnet. Welche Person wird von Paulus explizit in zwei unterschiedlichen Briefen als treuer Diener bezeichnet? Weiß das einer? Kommt man nicht so schnell drauf. Du weißt es. Tychikus, richtig. Dann schlagen wir auf Psalm 31, 24. Liebt den Herrn alle seine Frommen. Der Herr bewahrt die Treuen und vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. Das nächste, Daniel 6, 5. Am Anfang der kleinen Propheten, nach den großen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Wie würde solch eine Beurteilung bei uns ausfallen? Dann schlagen wir noch Lukas 16, 10 auf. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und dann noch Matthäus 25, 23. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und die letzte Stelle, Josua 24, 14. Da habe ich dann die Übersetzung von der Elberfelder und von der Menge genommen. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Erfolge, Zahlen, Gaben, Ansehen, Beliebtheit und so weiter sind eigentlich Nebensache. Die absolut wichtigste Eigenschaft eines guten, Gott wohlgefälligen Dieners ist die Treue. Der Herr möchte, dass wir als Nachfolger Jesu Christi beständig seinem Wort gehorchen und beharrlich unsere Verpflichtungen treu erfüllen. Er unterstützt uns dabei durch sein Wort, seinen Geist, seine Gaben und seine Kraft. Denken wir dabei auch an Johannes 15, 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im täglichen Leben werden wir fortwährend mit der Versuchung konfrontiert, nicht aufrichtig zu sein, zu lügen. Wenn die Zeit für die Steuererklärung gekommen ist, entsteht der fleischliche Wunsch, bei den Einkünften etwas wegzulassen und die Ausgaben etwas in die Höhe zu schrauben. Beim Einkaufen erhält man an der Kasse zu viel Geld zurück. Wie entscheiden wir uns? Ich weiß von einer Person, die hat bei der Migros 5 Franken zu viel Rückgeld bekommen, hat das aber erst realisiert, als sie draußen war. Diese Person ist dann zurück zur Kassiererin und hat gesagt, Entschuldigung, Sie haben sich da vertan. Ich kann nichts mehr tun, die Kasse ist geschlossen. Ja, aber Sie bekommen Geld zurück. Ach so. Und dann, ja. Evangelisten stehen in der Versuchung, die Zahl der Teilnehmer an ihren Evangelisationen oder derer, die sich für Christus entschieden haben, zu übertreiben. Was mache ich persönlich, wenn mein Chef bei einem Anruf sage, dass ich nicht da bin oder verwende minderwertiges Material, das merkt der Kunde doch nicht, oder schreibe mehr Stunden auf? Wenn Christen während ihrer Arbeitszeit evangelistische Gespräche mit Kollegen führen, ist das zwar sehr schön und zu begrüßen, aber sie werden nicht dafür von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Das musste ich auch erst gerade in der Anfangszeit meines Christseins lernen. Ich habe das erst durch einen Hinweis von William McDonald gelernt, dass das nicht in Ordnung ist. Da nimmt man halt, wenn man eine Zeituhr hat, die nachher, ja, nimmt man das raus und tut die Zeituhr nachher wieder rein. Warum gehen wir oft automatisch vom Gas, wenn wir zu schnell gefahren sind oder einen Blitzer oder ein Polizeiauto sehen? Ein Bettler bittet um Geld. Haben wir da direkt eine Ausrede parat? Ich habe lange aktiv Fußball gespielt, deshalb noch dieses Beispiel. Wie reagiere ich, wenn ich zum Beispiel bei einem Fußballspiel den Ball als letzter berührt habe, der Schiedsrichter aber trotzdem Einwurf für uns entscheidet? Verwenden wir eine Briefmarke nochmals, wenn sie nicht abgestempelt ist? Ein Freund von mir hatte Geld in die Parkuhr getan für eine bestimmte Zeit. Als er zurückkam, stellte er fest, dass die Parkzeit überschritten war. Er bezahlte diese freiwillig nach. Bis auf den Zeitpunkt, als er mir das erzählt hatte, bin ich nie auf die Idee gekommen. Und jetzt vor einigen Wochen war ich in Bregenz beim Fußball, ist mir dasselbe passiert. Dann bin ich nachher zum Automaten gegangen und habe noch nachgezahlt. Einige dieser Dinge scheinen harmlos. Vielleicht lächelt der ein oder andere innerlich darüber. Aber das sind genau die Füchse, die den Weinberg verderben. Hohelied 2,25. Ein sensibles, waches Gewissen ist ein großes Zeugnis für unseren Herrn. Als ein Arbeiter seinem Steuerberater von einem großen Einkommensposten berichtete, von dem sonst keiner erfahren hätte, sagt der Letztere: Die Regierung wird nie davon erfahren. Der Arbeiter antwortete: Ich kann's nicht vergessen, ich bin Christ. Als ein bekennender Christ auf sein unsauberes Verhalten angesprochen wurde, erwiderte er: Hör zu, Christ sein ist für Sonntag, heute ist Mittwoch. Man kann natürlich versuchen, sein Gewissen mit dem betrügerischen Gedanken zu beruhigen, dass es keiner jemals erfahren wird. Doch stimmt das? Nein, einer weiß es. Fred Colvin, ein Missionar in Österreich, hat einmal gesagt, wenn ein Christ eine Arbeitsstelle aufhört, müssten dafür 1,5 bis 2 neue Leute eingestellt werden. Ein schönes Beispiel finde ich auch, ein Arbeitskollege sagte zu einem Christen: Warum arbeitest du so intensiv? Der Chef schaut doch gar nicht zu. Der Christ antwortete: Mein Chef schon. Alle Dinge sind offen vor seinen Augen. Wir haben es in erster Linie mit ihm zu tun. Er kennt nicht nur unser Handeln, sondern auch unsere Gedanken und Motive. Wir sind nicht in erster Linie die Person, die wir gegenüber unseren Geschwistern am Sonntag sind, vielleicht mit einem aufgesetzten Lächeln, sondern die Person, die wir vor dem Herrn sind, wenn keiner zuschaut. Noch einmal. Wir sind nicht in erster Linie die Person, die wir gegenüber unseren Geschwistern am Sonntag sind, sondern die Person, die wir vor dem Herrn sind, wenn keiner zuschaut. Lasst uns treu im Licht wandeln, wie er im Licht ist. So haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1,7. Wilhelm Busch schrieb in seinem Büchlein Stille Gespräche: Nur treu bleiben, nur durchhalten, auch wenn du alleine stehst. Am Ende steht auf alle Fälle der Sieg Jesu. Amen.
Ja, vielen Dank, Friedhelm, auch für deine Ausführungen. Danke auch nochmal, Stefano. Ich denke, zusammenfassend können wir sagen, dass lasst uns treu sein, im Kleinen anfangen, und zwar, weil Gott treu ist. Er ist treu in der Schöpfung. Wir sehen es in der Natur, seine Treue. Wir sehen es seine Treue, wie Stefano gesagt hat, ganz am Anfang schon mit den Menschen, dass er sie nicht losgelassen hat, nicht aufgegeben hat. Und ganz besonders sehen wir sie in unserem Heiland, Jesus Christus, auch wie er als treue Hirte uns nachgeht, uns nicht verlässt und uns immer wieder aufhilft. Das soll unsere Motivation sein. Und damit wir, so wie Friedhelm gesagt hat, im Kleinen anfangen können, treu zu sein. Und wie Friedhelm so schön gesagt hat, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch seine Gaben und seine Kraft sollen das tun. Und vielleicht, ich habe mir nur für mich selber so das noch überlegt, fängt auch die Treue im Kleinen vielleicht auch bei uns wieder ganz neu in der täglichen Gemeinschaft, in der Pflege der täglichen Gemeinschaft mit unserem Herrn an, mit der Stille über seinem Wort an, die wir jeden Tag auch suchen. Oder vielleicht ist die Treue im Kleinen manchmal auch seine eigene kleine Kraft, die vielleicht eingeengte kleine Welt, wo Gott uns hingestellt hat, das anzunehmen. Ja, und auch unsere kleine Gemeinde hier ist eigentlich das beste Übungsfeld, um im Kleinen treu zu sein.